Die Resolution wurde angenommen, aber erwarten Sie angesichts Ihres unverbindlichen Charakters weitere ernsthafte Schritte gegen Russland?
Man muss ja heute annehmen, dass die amtierenden Politiker so verrückt sind, dass sie so etwas machen. In diesem konkreten Fall, ohne dass man Belege dafür hat, was da wirklich geschehen ist. Denn wir wissen ja nicht, Nawalny kann durch was anderes in diesen Zustand gebracht worden sein. Nawalny kann vergiftet worden sein. Das kann aber von russischer Seite geschehen sein. Das kann von einem Oligarchen gesehen sein. Es kann von einem westlichen Geheimdienst gemacht worden sein. Es können private Fäden sein. Also das wissen wir ja alles noch nicht. Es ist alles Fantasie, was da ins Spiel kommt. Und dass ein europäisches Parlament auf der Basis so unsicheren Wissens, auf der Basis nur von Behauptungen eine solche Resolution fasst, ist schon erstaunlich.
Europa fordert, dass Russland den Fall untersucht und seine Ergebnisse mit der internationalen Gemeinschaft teilt. Aber warum wurde nicht berücksichtigt, dass Russland von der deutschen Seite immer noch keine Beweise für die Vergiftung erhalten hat? Warum sind Moskaus Bitten um Weitergabe der deutschen Ergebnisse auf taube Ohren gestoßen?
Ja, ich vermute mal, aber das ist nur eine Vermutung von mir, dass das nicht mit rechten Dingen geschehen ist. Also wenn die deutsche Bundesregierung wirklich etwas Objektives feststellen wollte, dann würde sie erstens mit Russland zusammenarbeiten. Sie hätte zweitens diese Untersuchung nicht durch ein Bundeswehrlabor machen lassen. Bundeswehr ist weisungsgebunden, da kann man sagen, was rauskommen soll. Dann hätte man wirklich ein unabhängiges Institut beauftragen müssen. Aber das hätte man ja eigentlich zwischen vernünftig lebenden Partnern wie Deutschland und Russland ja auch so machen können, dass man das im Einvernehmen macht. Und das hat die deutsche Seite nicht gemacht. Das alles ist so, es gibt einen drastischen deutschen Ausdruck dafür, es stinkt gen Himmel.
Russland hatte die EU zuvor aufgefordert, den Fall Nawalny nicht zu politisieren. Aber war es überhaupt möglich, dass dieser Fall nicht politisiert werden würde?
Es müsste dafür gesorgt werden, dass es nicht politisiert wird. Ich verstehe ja diese ganze Welt nicht mehr, wenn Sie so wollen. Ja, ich habe, da ich schon relativ alt bin, ich habe das Kriegsende noch erlebt, ich habe den Kalten Krieg erlebt, ich habe die Entspannungspolitik und Friedenspolitik miterlebt und mitgebracht als Mitarbeiter von Willy Brandt. Und ich war heilfroh, als wir dann 1989 dazu kamen, dass die Konfrontation zwischen Ost und West oder zwischen Westen und dem Osten beendet war. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wir dann abrüsten, statt aufzurüsten, dass wir uns verständigen, dass wir Kulturaustausch haben. Und nie im Traum, im schlimmsten Traum hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir mal wieder dazu kommen, dass wir gegen ein befreundetes Land, so habe ich Russland verstanden, Sanktionen erheben. Also ich verstehe diese ganze Welt nicht mehr. Und ich halte es auch wirklich, gelinde gesagt, nicht verantwortlich, was die deutsche Seite insbesondere, aber auch die westliche Seite insgesamt macht. Unser Ziel muss doch Kooperation, Zusammenarbeit sein. Und selbst wenn uns da mal die inneren Verhältnisse in Russland nicht gefallen, was es manchen Leute sagen, ja, das sei ein ganz schlimmer Staat, ich sehe das nicht so. Selbst wenn einem das nicht gefällt, dann muss man doch dafür sorgen, dass sich das verändert. Und früher gab es die Konzeption von Willy Brandt entwickelt und seinen Mitarbeitern zu sagen, wir müssen Zusammenarbeit, wir müssen uns annähern, um überhaupt Wandel möglich zu machen. Das war die Formel, Wandel durch Annäherung. Und jetzt sehe ich, dass wir auf Konfrontation setzen. Und Konfrontation, das ist meine große Angst, kann eigentlich nur dazu führen, dass in Russland jene Kräfte, die das Sagen bekommen, die Oberhand bekommen, die eben nicht auf Zusammenarbeit aus sind, die auf Konfrontation aus sind. Und dann hätten wir, der Westen, genau das bewirkt, was tödlich sein kann für diese Welt. Ich will keinen Krieg. Ich habe den Eindruck, dass manche andere Leute, manche Interessen im Westen, das zeigen ja auch die vielen Kriege, die von hier aus geführt werden, dass diese Leute durchaus kriegerische Auseinandersetzungen ins Kalkül ziehen. Das halte ich für abenteuerlich. Und ich würde mal deutlich sagen, die deutsche Bundesregierung, jeder Minister schwört, dass er für das Wohl des deutschen Volkes sorgen will. Die Leute, die das machen, was zurzeit abläuft, diese Konfrontation, sorgen nicht mehr für das Wohl des deutschen Volkes, sondern sie verfolgen Ziele, die vielleicht die Ziele der Rüstungswirtschaft sind oder die Ziele von völlig bornierten Ideologen, aber nicht die Ziele von Menschen, die auf Zusammenarbeit aus sind.
Wie steht es um den Rückzug von Nord Stream 2? Einige Länder innerhalb der EU fordern diesen. Glauben Sie, dass das Projekt gefährdet ist?
Ich habe von Anfang an dieses Projekt als gefährdet betrachtet, weil die amerikanische Seite es nicht will, weil die Scharfmacher und kalten Krieger in Deutschland das nicht wollen. Und insofern ist für mich diese ganze Geschichte nicht so überraschend, diese Konstellation. Es ist fürchterlich, weil das ja wahnsinnig viel Geld kostet, weil es die Zusammenarbeit zerstört, weil es Möglichkeiten einer vernünftigen und günstigen Energieversorgung torpediert. Also wir haben davon nur Nachteile. Russland hat dann auch Nachteile, das ist klar. Aber das kann doch diese beiderseitigen Nachteile in Kauf zu nehmen, kann doch nur jemand wollen, der nicht am Frieden interessiert ist und nicht an Zusammenarbeit interessiert wird. Und das sind leider halt Leute im Westen und es sind Leute in osteuropäischen Staaten, die noch Rechnungen mit Russland offen haben. Da kommt ja ganz vieles zusammen. Und alles ist nicht im Sinne der Entspannungs- und Friedenspolitik für die deutsche Bundesregierung und für die das deutsche Parlament und für die politischen Kräfte, und zwar nicht nur die SPD und damals die Grünen, sondern auch die CDU eingetreten sind. Es gab ja hier bei uns im Land, in Deutschland, eine große, große Koalition von Freunden, die den Frieden und die Zusammenarbeit wollten. Und diese Koalition ist aufgelöst. Es ist eine völlig neue politische Konstellation, in der wir jetzt leben. Und nur so ist auch dieser Mehrheitsbeschluss in Brüssel oder Straßburg, wo die getagt haben, zustande gekommen.
Das Europäische Parlament hat den Koordinierungsrat von Belarus als vorübergehenden Regierungsvertreter jedoch nicht die letzten Wahlen anerkannt. Wie beurteilen Sie diesen Druck auf ein souveränes Land?
Ich halte überhaupt nichts davon, dass ein Land oder eine Länderkonstellation wie der Westen darüber verfügen will, wer in anderen Ländern reagiert. Das ist eine imperialistische Position, es ist eine Arroganz sondergleichen, ja, zu glauben, wir seien nur die Guten. Da muss man sich nur mal angucken, wie die französische Regierung mit ihren Gelbwesten umgegangen ist, mit Geschossen, mit Gummigeschossen. Da muss man sich anschauen, wie in den USA die Polizei mit den Menschen umgeht, ja, sie einfach erschießt zum Beispiel. Und wenn diese Länder sich einbilden, sie seien die Guten, dann haben sie nichts begriffen von ihrer eigenen Situation. Aber vielleicht macht man es auch deshalb, dass man auf andere mit dem Finger zeigt, um selbst gut dazustehen. Das ist eine tolle Methode der politischen Propaganda. Ich erzähle dem deutschen Volk am laufenden Band, dort in Minsk und in Weißrussland sitzen die Bösen und dann wird ja automatisch damit mittransportiert, ohne dass man es sagen muss, dass wir die Guten sind. Und das ist eine so bösartige politische Haltung, die zerstört eigentlich jede vernünftige politische Beziehung. Und wir wären zum Fall der Mauer und zum Ende der Konfrontation 1989, 1990 nicht gekommen, wenn damals auch so üble Typen von Leuten in den politischen Verantwortungen gewesen wären.
Das Europäische Parlament schlägt vor, eine EU-Strategie zur Unterstützung russischer Dissidenten, Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft sowie unabhängiger Medien zu verabschieden. Ist das Europäische Parlament daran interessiert, Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft zu unterstützen, die den EU-Mitgliedstaaten kritisch gegenüberstehen, zum Beispiel Gelbe Westen?
Das tun sie natürlich nicht, ja. Also ich bin der Herausgeber der Nachdenkseiten. Wir sind ein kritisches Medium. Wir werden nicht unterstützt. Wir werden befeindet von den Etablierten. Wer hier demonstriert, wird als übler Rechtsradikaler verteufelt. Das ist genau das Gegenteil. Und übrigens ist dazu dieser Resolution noch zu sagen, dass das doch schon lange geht. Das ist doch, die Ukraine wurde ja mit 5 Milliarden Dollar von amerikanischer Seite destabilisiert. So viel Geld ist in die NGOs dort geflossen. Und wir können auch davon ausgehen, dass dieses auch in Russland geschieht, dass es in Weißrussland geschieht, dass überall Geld hinfließt, wo man die dort verantwortlichen Kräfte stürzen will, weil sie einem nicht gefallen. Und ich will ja nicht beschönigen, also der weißrussische Präsident ist wahrscheinlich nicht ein besonders großer Demokrat, aber ist denn der Herr Trump ein großer Demokrat? Und ist die Frau Clinton eine große Demokratin? Davon kann man doch gar nicht ausgehen. Und deshalb, also das ist das große Problem, dass der Westen sich so darstellt, als wäre er wirklich da gibt es auch ein Idiom, ein Sprichwort, das Gelbe vom Ei, das sind wir nicht. Es stimmt ja in vielen, vielen Elementen nicht. Und deshalb habe ich auch gerade ein Buch geschrieben, entschuldigen, dass ich das einführe, weil es so einschlägig ist. Das heißt, die Revolution ist fällig. Und ich beschreibe an 19 großen Fachbereichen, wie der Rückschritt im Westen aussieht. Er ist wirklich dramatisch groß. Und das sollte man doch mal beachten, wenn man über andere Länder herfällt und diese richten will.